ARD.
In meiner allerersten Ballettstunde ist unser Dozent rumgegangen und hat jedem von uns auf den Kopf erstmal zugesagt, wie viel Kilos wir abnehmen müssen, bevor der auch nur unsere Namen gefragt hat. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch am Ende so mit den Tränen kämpfen musste, noch während der Aufzeichnung. Aber es ist dann schon auch krass emotional. Wenn die Frau Schulze noch Steppschuhe anhätte, das wäre wirklich ein bisschen zu doll.
Habe ich mal gemacht in meiner Jugend?
Wunder mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe es nicht geschafft, in der Zeit Freundschaften, also wirkliche Freundschaften zu meinen Mitschülerinnen aufzubauen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Willkommen zurück. Nach ein paar Wochen Winterpause verbringe ich ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und apropos Neuigkeiten, in der letzten Folge mit Tobi Krell habe ich ja schon angekündigt, dass wir endlich wieder live gehen werden dieses Frühjahr. Und jetzt darf ich endlich auch sagen, wer da zu Gast sein wird. Das mache ich aber erst am Ende dieser Folge. Jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast. Kennt ihr das Gefühl, jemanden jahrelang zu kennen aus dem Fernsehen oder Social Media, aber eigentlich null Ahnung zu haben, wer diese Person wirklich ist? So ging es mir mit Janine Michaelsen. Sie ist eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands. Gerade ist für sie eine Ära zu Ende gegangen. Nach 13 Jahren liefen die letzten Folgen von Duell um die Welt mit Joko und Klaas. Parallel probiert Janine aber längst neue Sachen aus. Von Stand-up bis Survival Camp im kolumbianischen Dschungel. Experimentieren, über ihre Grenzen gehen, sich in extreme Situationen begeben, das ist genau Janines Ding. Aber woher kommt das eigentlich? Kann ich mir von diesem Mut eine Scheibe abschneiden? Und wie erfindet sie sich immer wieder neu? Mit diesen Fragen bin ich ins Interview gegangen und es kam noch so viel mehr dabei rum. Zum Beispiel wusste ich lange nicht, dass Janine eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht hat. Allerdings war das auch eine Welt, in der sie sich so gar nicht wohlgefühlt hat. Wir sprechen über Janines idyllisches Aufwachsen auf dem Land und warum sie trotzdem schon früh zu Hause ausgezogen ist. Es geht um ihren ehrgeizigen Vater und um sie selbst heute als Mutter. Und irgendwie kreisen wir dabei immer wieder um die Frage, was ist wichtiger im Leben, Sicherheit oder Freiheit? Hier kommt eine gute Stunde mit Janine Michaelsen. Janine, hallo.
Hallo.
Ich fange mit dir ganz am Anfang an, habe ich mir gedacht, weil ich gesehen habe, dass du am 23. Dezember geboren bist, 1981.
Ja.
Wie blöd ist dieser Geburtstag auf einer Skala von 1 bis 10?
14, finde ich.
Oh.
Nee, ich fand den, als Kind fand ich den richtig doof, glaube ich. Meine Mutter fand es, glaube ich, auch richtig doof, weil als Kind hast du natürlich ein Anrecht, ein gottgegebenes Recht auf einen Kindergeburtstag. Jetzt überleg mal, wie geil das ist, am 23. Dezember so 10-Jährige in deiner Bude zu haben. Ich habe noch 2 kleine Geschwister, das heißt, meine Mutter hat sich immer wahnsinnig doll auf meine Kindergeburtstage gefreut, nicht? Und dann ist es ja auch immer noch meistens schon Ferien. Oder erster Ferientag. Das heißt, ich hatte auch ganz selten diesen in der Schule Geburtstag. Und dann gibt es ja diese Phase, wo einem alle einen Kuchen backen.
Mhm.
Und ja, und ich, nö. Also passiert dann einfach nicht. Und ich fand es immer richtig doof. Und das Schlimmste fand ich immer, Geschenke für Geburtstag und Weihnachten zusammen.
Ja, klar.
Das ist so oll. Weil du siehst deine Geschwister, wie die so zweimal im Jahr mit so Konsumwaren überhäuft werden. Und bei dir ist dann so, ja, aber dafür ist was ganz Großes. Und du denkst, ich habe das Pferd nicht gesehen, das im Garten steht.
Also du hast dann ein großes Geschenk bekommen. Und
na, sagen wir mal, groß. Also das, was man in dem Fall irgendwie groß nannte. Nee, ich fand das, ich weiß auch nicht. Das Einzige, was ich richtig cool fand, war, dass, weil Weihnachten vorher war und bei uns kam immer der Bofrostmann. Und ich durfte aber dann wegen meines Geburtstags vor Weihnachten, wenn der Bofrostmann kam, habe ich einen Abend vorher das Prospekt bekommen.
Und durftest dir was aussuchen?
Durfte ich mir Sachen aussuchen. Und saß mal, gibt es so Fotos von mir, mit so einem hochroten, aufgeregten Kopf vor diesem Bofrost-Katalog saß und durch das Eis durchgegangen bin und dachte, Zimtstern-Eis, meins. Himbeereis mit Vanillekern, meins.
Ja. Okay, also so einen Mini-Vorteil gab es, aber es war eher.
Ich sag mal so, ich habe es mir schön geredet. Mhm. Ich habe es mir schön geredet. Nee, und heute muss ich sagen, mir ist Geburtstag jetzt sowieso nicht so wahnsinnig wichtig. Ich habe mir aber angewöhnt, immer reinzufeiern, also immer am 22.,
ja, ja,
egal ob eine große Sause oder einfach so im ganz kleinen Kreis, weil ich das total schön finde, an diesem Tag einfach gar nichts zu machen.
Mhm.
Also ich verbringe den am liebsten in der Sauna und ohne Handy. Und ansonsten mit wahnsinnig unspektakulären Sachen. Allerdings habe ich eine eigene Tradition eingeführt seit, ich glaube, mit Unterbrechungen zwar, aber eigentlich seitdem ich Kind bin, dass ich an meinem Geburtstag wahnsinnig krank werde.
Oh nein.
Ich weiß nicht warum.
Vielleicht, weil das immer die, also ich muss gerade dran denken, ganz viele Leute sind am 23.12. ja massiv gestresst, weil noch Geschenke besorgt, der Baum geschmückt, was auch immer werden muss.
Nicht.
Genau, du bist damit offenbar dann schon durch, aber dann gibt es ja diesen zweiten Effekt von, wenn man endlich zur Ruhe kommen darf, sagt der Körper, so, jetzt ist meine Zeit, jetzt lasse ich einmal alles raus.
Ganz genau, das macht meiner auch regelmäßig. Also die letzten Jahre auch immer. Ich weiß, vor 2 Jahren war es wirklich da hat es mich komplett zerlegt. Da habe ich Corona bekommen, also auch doll, aber jetzt nicht so wahnsinnig lang. Und danach ist aber einmal alles. Also da war ich wirklich 2 Wochen am Stück, bin ich auf allen vielen kriechen durch meine Wohnung. Und dann war ja natürlich auch noch
Feiertage.
Feiertage und natürlich wegen Corona und wegen Ansteckungsgefahr und allem natürlich auch absolute Isolation. Und das war wirklich Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, kam irgendwann ein Freund von mir vorbei und kam mit Maske und Desinfektionsmittel und allem in meine Wohnung und hat mich rauskomplimentiert aus meiner Wohnzimmerkrankenstätte, hat mich verfrachtet in mein Schlafzimmer, die Tür zugemacht, hat das ganze Wohnzimmer mit Lichterketten geschmückt und hat was gekocht, dann mir das hingestellt, hat es dann gegangen und hat gerufen und dann bin ich zurück ins Wohnzimmer gekrochen und lag zwischen Lichterketten und hab Harry Potter geguckt.
Ach, aber schön, wenn Leute sich so um einen kümmern.
Ja, das war sehr schön zu machen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückzoomen. Du bist in einem Dorf im Siebengebirge aufgewachsen. Mhm. Das ist in NRW unterhalb von Bonn, für die Leute, die ein bisschen weiter weg wohnen. Und wenn du dir deine Jugend als einen Film vorstellst, was ist so eine Szene, die typisch ist oder die auf jeden Fall rein müsste in diesen Film?
Oh, wir waren auf jeden Fall so eine Dorfkindergang. Also es gab, meine beste Freundin hat direkt neben mir gewohnt. Das ist wirklich so klassisches Michlaus Lönneberger Klischee. Direkt gegenüber wohnte ein Freund und die Straße hoch um die Ecke wohnte noch ein Schulfreund von uns. Das heißt, wir waren schon alleine 4 Kinder im direkten Umfeld von wirklich, also 80 Metern Fußweg maximal hinter meinem und dem Haus der Freundin und dem Haus meiner Freundin Steffi war ein riesiger Spielplatz. Das heißt also, und die Straße hoch, 3-mal abbiegen, waren wir im Wald. Ach genau, und die Straße runter wohnte meine Freundin Kirsten und die hatten einen Bauernhof. Das heißt also, wir haben wirklich zwischen Bauernhof, Wald und Spielplatz alles gemacht, was man zwischen 6 und 16 so machen
idyllisch
möchte. Das war wirklich schön. Also das, das klingt immer so scheiße, aber wir waren einfach viel draußen. So, ich kam nach Hause, die Schule ging nicht so lang, es war irgendwie um 1, war ja Grundschule einfach vorbei. Und dann kamen wir nach Hause und dann waren wir weg. Mhm. Und dann kamen wir wieder, wenn es dunkel wurde oder im Sommer um 19 Uhr, weil sonst war zu spät. Und hingen im Wald ab, weil das okay war. Hingen auf den Feldern von meiner anderen Freundin ab, also den Feldern ihres Vaters. Und es gab in einem Feld, gab es so eine Bauminsel. Es war so ein Maisfeld und in der Mitte war so eine riesige Bauminsel. Das gehörte aber nicht Kirstens Vater, das gehört irgendeinem anderen Bauern. Und dann sind wir mit dem Hund meiner Freundin gemeinsam in diese Waldinsel da rein. Und dabei hat uns aber der Bauer von diesem Feld gesehen. Und dann kam der und hat uns gesucht. Und es ist so eine krass einprägsame Situation, weil ich noch weiß, wie wir zu zweit in diesem Baum
gekauert
Inselchen mit dem Hund da gekauert haben. Die ganze Zeit, muss leise sein, muss leise sein. So mein ganz kleines persönliches 5-Freunde-Hörspiel. Mhm. So. Mhm. Der Bauer hat uns nicht gekriegt. Aber so, ja, Zuckerrüben klauen und essen und so ein Kram. Ja, das war so eine Bauernhofkindheit.
Ich muss gerade dran denken, also ich habe mir hier aufgeschrieben, dass das ja so eine 90er-Jahre-Jugend war und heute ziehen sich ja viele Leute wieder ganz ähnlich an zu, wie man sich in den 90ern gekleidet hat, wie es dir damit geht. Aber hat man das auf diesem Dorf überhaupt mitbekommen? Weil es gab ja kein Internet, es gab auch kein Online-Shopping oder so.
Ja.
Also wie warst du wehmütig, weil es schwieriger war, an Trends teilzunehmen oder waren einem die egal im Maisfeld?
Nee, es gab Viva und Viva 2.
Mhm.
Es gab wunderbare Jahre. Es gab Charlotte Roche und es gab diese, also so mit 14, 15, es gab die Orte, an denen du dir das angucken konntest. Und es gab die 537 nach Bonn, wo ein H&M aufgemacht hat. Insofern war ein Bus.
So,
der Bus, der bei uns am Fünfzeilplatz losgefahren ist und dann nach Bonn gefahren ist. Und für 5 Mark konntest du, ich klinge wie so eine Oma, ne? Konntest du zum Bonner Hauptbahnhof fahren und da direkt war der H&M. Und in dem Moment, als ich den H&M für mich entdeckt hatte, war mir klar, Ich bin im Stilparadies angekommen und ich sag mal so, ich habe nichts ausgelassen. Ich hatte alles.
Alles?
Ich hatte alles.
Hattest du eine Grunge-Phase?
Ja, ich war tatsächlich hauptsächlich in dieser Grunge-Phase. Ich habe mir in Hosen so einen Schlag reingenäht, weißt du, aus so...
Ah, mit so einem anderen Stoff?
Mit einem anderen Stoff, aber so, dass die dann wirklich, also ein Schlag, der... Absolut.
Also sie macht hier gerade einen Meter mit den Händen.
Einen Meter Schlag. Da waren die Hosen natürlich alle zu lang. Das heißt, ich bin hinten immer schön draufgelatscht und habe die so abgelaufen. Wenn es nass war und geregnet hat, waren meine Hosen bis zum Knie vollgesogen. Darüber hatte ich sehr unförmige Röcke an. Und darüber mein absolutes Lieblings-T-Shirt von H&M, als sie damals die Kampagne mit Dennis Rodman gemacht haben. Ein rotes T-Shirt, auf dem Steak Sandwich drauf stand. Weil das war nämlich der Werbeclaim, dass Dennis Rodman, warum auch immer, durch diese Werbung gelaufen ist und immer nur gesagt hat, can you get me a steak sandwich? Und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ich weiß, das war das erste Mal, dass mein damaliger Biolehrer zu mir kam und auf mein T-Shirt guckte, wo auf der Brust Steak Sandwich drauf stand und mich anguckte und sagte, na, darf ich ein bisschen was von dem Steak Sandwich?
Nein.
Und ich glaube, an der Stelle habe ich das erste Mal gedacht, ha, okay, alles klar. Das ist wohl nicht okay, was er da macht.
Mhm.
Ja.
Es klingt aber bis zu diesem Punkt,
bis zu dem Punkt
hast du die ganze Zeit sehr lächelnd und grinsend erzählt von Kindheit und Jugend.
Ja, ich weiß aber auch, dass ich in dem Moment, deswegen habe ich auch weiter gegrinst, in dem Moment, das war ein sehr alter Biolehrer, also alt, auch im Sinne von Mindset alt. Mhm. Der hat uns auch, also hat auch Begrifflichkeiten im Unterricht verwendet, die auch schon damals nicht mehr okay gewesen wären zu verwenden, um biologische Tatbestände zu erklären. Und der hatte auch eine relativ klare Vorstellung davon, wo so Frauen und Männer, wo die so hingehören in der Gesellschaft. Und ich weiß, dass ich mich mit dem damals schon leidenschaftlich gerne angelegt habe. Und ihm damals, als er das sagte, gesagt habe, dass er wohl nicht mehr alle hat, so dass er so nicht mit mir reden kann. Und so, ja, das ist doch jetzt aber auch nur mal ein Spaß gewesen. Das wird man doch wohl auch nochmal. Und es ist lustig, dass ich da bis heute auf diese Männer treffe, wie mein Biolehrer, der natürlich nicht mehr unter uns war, weil er damals, glaube ich, schon ungefähr 90 war. Aber ja, komischerweise, ich fand das damals gar nicht, ich habe mich einfach wahnsinnig doll mit dem gestritten und dann war es wieder gut.
Und wie waren deine Eltern in solchen Situationen? Haben die dich unterstützt, wenn du dich mit anderen angelegt hast?
Ich hab mich gar nicht so doll mit Leuten angelegt im Sinne von, ich war politisch irgendwie früh sehr aktiv, jetzt gar nicht. Lustigerweise auch eher so durch meinen Freundeskreis. Ich hatte recht früh dann Freunde in Köln, ein bisschen ältere, die alle zur Uni gegangen sind, da war ich so 16, 17, und die sehr stark in der linken Szene engagiert waren und in der studentischen linken Szene und viel Demonstrationen gegen rechts besucht haben und so. Und da war ich viel dabei. Und dadurch kam so eine selbstverständliche Grundhaltung, die aber auch bei uns zu Hause einfach da war. Also das war komischerweise, wir haben irgendwie nie so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Und ich kam auch nie nach Hause und habe Stress gehabt oder sowas oder habe mich irgendwie großartig mit irgendwem angelegt, sodass da jemand hätte klären müssen. Ich habe, glaube ich, meine Konflikte eigentlich immer selber ganz okay gelöst. Aber das war irgendwie nie so ein großes Thema. Ich bin so in meiner Jugend relativ weit weg von meinen Eltern aufgewachsen, würde ich sagen. Also räumlich von meinem Vater, weil meine Eltern damals schon nicht mehr zusammen waren. Und aber auch ehrlich gesagt von meiner Mutter. Ich hatte da gar nicht so wahnsinnig große Bezugspunkte. Ich war viel weg. Ich wollte sehr früh, war mir klar, ich möchte gerne Musical studieren. Mhm. Das war irgendwie auch okay zu Hause. Also es gab jetzt nie so irgendwas, woran die sich mit mir hätten irgendwie aufreiben müssen, sondern ich habe dann einfach relativ schnell für mich entschieden, was ich so machen möchte und wie ich so meine Zeit gestalte. Und war nicht so viel zu Hause. Also ich bin auch recht früh ausgezogen. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen.
Ja, krass.
Und hab dann so mein Ding gemacht. Und da gab es weder Kontra oder Protest, noch hatte ich jetzt das Gefühl, dass es da irgendwie eklatant viel Unterstützung gab. Es war eher immer so ein aus der Ferne neugieriges Beobachten, was macht sie denn schon? Und immer so diese Annahme, ach ja, das wird schon.
War es zu wenig Halt, den sie dir gegeben haben?
Ach, ich weiß nicht, am Ende muss man ja sagen, wenn ich drauf gucke, was ist am Ende draus geworden? Ich kann mich halt selber ganz gut halten. Und ich glaube, das ist dann wiederum irgendwie was Gutes. Die waren recht beschäftigt mit sich selbst und auch gesundheitlich nicht so gut beieinander. Und deswegen war das total nachvollziehbar, warum das so war. Das war keine böse Absicht, das war nicht mangelnde Liebe oder so. Das war einfach zum Teil mangelnde Fähigkeit und auch mangelnde Möglichkeiten. Und das hat mir am Ende dann doch relativ viel Eigenverantwortlichkeit abverlangt, aber eben auch gegeben. und die Fähigkeit zu sagen, ich halte mich da selber. Da war es dann, glaube ich, eher hinterher so ein Lernprozess, nicht mehr alles nur selber zu halten, sondern vielleicht auch mal den einen oder anderen mit einzubeziehen, dass der auch mal was halten darf. Mhm.
Und was meinst du dann, in unserem Fragebogen gibt es eine Frage, den schicken wir immer vorher, und da gibt es eine Frage in die Richtung von, was würdest du an deiner eigenen Erziehung anders machen? Mhm. Und du hast geantwortet, ich hätte mir weniger Selbstzweifel installiert.
Ja, ich hätte, glaube ich, dieses, was ich gerade als neugieriges Beobachten und Zurücklehnen beschrieben habe, das war natürlich mit 17, 18, 19 total angenehm, weil du nicht ständig Eltern hast, die dir reinquatschen. Als ich das erste Mal aus der Schule kam und mit leuchtenden Augen erklärt habe, dass ich im Chor für Sommerkonzert ein Solo bekommen habe, war die Reaktion meiner Eltern, dass das nicht sein kann, weil wir nicht singen können. Weil unsere Familie nicht musikalisch ist und deswegen geht es nicht. Und das war nie eine böse Absicht, aber es war immer so ein bisschen der Zweifel an dem Vermögen. Und das war, glaube ich, und das wurzelt dann doch tiefer, auch wenn das eigentlich aus einer liebevollen, besorgten Perspektive herauskommt, weil man denkt, man selber kann es ja auch nicht, wie soll das eigene Kind es können, dass ich, glaube ich, damals ein bisschen mehr blindes Vertrauen in mich durchaus hätte
vertragen
können.
Oder so ein Anfeuern.
Ja, ein Anfeuern. Ich weiß, mein Vater war immer wahnsinnig sportfokussiert. Also Sport war ein Riesenthema. Der war Physiotherapeut und Chiropraktiker und hat mit vielen Spitzensportlern auch zusammengearbeitet. Sportlerinnen nicht, aber Sportlern. Und für den war, ich weiß, wenn ich nach Hause kam, immer Zeugnis, gab es nur zwei relevante Noten, Sport und Rallye, aber auch nicht, weil wir besonders religiös waren, sondern weil er meinte, Rallye ist ein Laberfach und wer da keine Eins hat, der ist einfach faul. Und Sport.
Interessante Anschauung.
Sport, ja, da musst du nur reden, Janine. Ja. Du redest doch die ganze Zeit.
Ich glaube, genau, so. Ganz vielen Eltern sind genau diese beiden Noten ziemlich
scheißegal. Mein Vater war Sport und Religion. Mein Gott, so schwer ist es doch nicht. Genau, und Sport war total wichtig. Und ich habe ganz früh ganz viel Sport gemacht. Natürlich auch immer so ein bisschen in dem Wunsch um Anerkennung. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, als ich meinen ersten Rekord, meine persönliche Bestzeit irgendwie im Freistil erkrault habe und ganz stolz nach Hause kam und meinem Vater erklärt habe, wie schnell ich war, das war der Kommentar meines Vaters, da bin ich schneller.
Nein.
Und, ne, doch. Und das war so ein bisschen...
Zu einer Teenagerin.
Naja, ich war so 12 oder so.
Oh mein Gott. Okay.
Und wollte mein Vater mit mir wettschwimmen. Wir haben wettgeschwommen und ja, er war schneller. Erstaunlich für einen mit 30-jährigen Mann.
Und hast du ihn irgendwann in deinem Leben noch überholt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn... Also wir sind nie gegeneinander geschwommen, aber ich glaube, ich habe mich dann recht schnell auf Tanz eingeschossen. Mhm. Erstens, weil es mir total viel Spaß gemacht hat und zweitens, weil ich wusste, dass wo der mir nicht hinterherkommt.
Ja.
Ja, nee, das heißt, das war so ein bisschen, es war entweder ein Wettbewerb oder ein Wettkampf, wo, glaube ich, auch viel meines Ehrgeizes herrührt, was auch nicht alles immer schlecht ist. Oder halt wirklich so, sicher, dass du das kannst? Mhm. Wir fänden es ja cool, aber bist du wirklich sicher?
Also eigentlich zwei sehr extreme Pole und nie sowas.
Ja, und dass da mal so einer da steht und sagt, ey, so völlig so diese Delulu-Eltern, die da stehen und sagen, mein Kind ist das beste Kind auf der ganzen Welt, ist auch nicht zu 100% notwendig. Aber wenn man davon so eine Prise da reingemischt hätte, das wäre schon okay gewesen.
Ja,
das wäre okay gewesen.
Wow, und dann ist also diese ehrgeizige, aber insgeheim auch ein bisschen unsichere Janine nach Hamburg gegangen an die Musicalschule.
Genau. Richtig gute Idee.
War es nicht? Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht bist du da auch völlig aufgegangen, weil du hast ja schon angedeutet, du hast Theater gemacht oder bei jeder Gelegenheit Chor und so weiter schon als Schülerin. Dann müsstest du doch da super angekommen sein.
Naja, ich sag mal so inhaltlich, also mit dem, womit ich mich dann den ganzen Tag beschäftigen durfte, total. Also ich habe diese Ausbildung wahnsinnig geliebt. Ich finde die auch bis heute großartig. Musical als Fach selber, zumindest so wie wir das hier in Deutschland machen oder was wir hier in Deutschland für Produktion haben, das war jetzt nicht so meins, diese Industrie ist auch nicht so meine, aber die Kunstform dahinter, das war fantastisch. Das war 3 Jahre Spielplatz. Also einfach alles ausprobieren und machen. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Branche, in der erstens, gerade wenn der Tanz eine große Rolle spielt, ein extrem problematisches Körperbild propagiert wurde damals. Und ich gehe mal davon aus, dass es heute vielleicht nur hier und da ein bisschen anders ist. Also es ging, und ich war 19, ne?
Ja.
Und dann kommst du mit 19 da irgendwo hin, und ich war jetzt nie ein besonders zierliches Mädchen oder eine zierliche Frau. Ich war immer eher sportlich, sehr muskulös und sehr athletisch, aber jetzt nicht so eine Ballettpüppi. Und dann kam ich da hin, und ich weiß, in meiner allerersten Ballettstunde, in diesem hautengen Nichts, was man da sowieso schon anhat, ist unser Dozent rumgegangen und hat jedem von uns auf den Kopf erstmal zugesagt, wie viel Kilos wir abnehmen müssen, bevor der auch nur unsere Namen gefragt hat. So. Das war so ein Standardprozedere, und da entstand auch da wurde uns dieses Narrativ, an dem ich mich bis heute so doll stoße, irgendwie schon so aufgedrängt zu sagen, ja, Kunst muss wehtun, dafür muss man leiden, dafür muss man durch die Hölle gehen. Und ich habe nie verstanden, warum man den Missbrauch des eigenen Körpers als so glorifiziert, als wäre das quasi der Preis, den man zahlen muss für exzeptionell sein, weil ich so denke, das ist, dass man aus Traurigkeit oder aus Gefühl heraus, aus Erlebtem heraus Dinge produziert im Schauspiel, in der Musik, überhaupt gar keine Frage, dass Choreografien entstehen, aber dass du dich aktiv nochmal selber kaputt machen musst und auch dieses, wir müssen dich brechen, damit wir dich wieder aufbauen können, diese Brutalität, diese Härte in etwas, was ja ansonsten so sehr auf Weichheit und auf Durchlässigkeit geht und auf Berührbarkeit, das habe ich damals schon nicht verstanden. Und da konnte ich damals mich auch nicht so wahnsinnig gut gegen abgrenzen, weil das so, auf der einen Seite musstest du ständig auf sein und aufgehen, damit du empfänglich bist für die Dinge, die im Schauspiel passieren, Dinge, die im Gesang passieren, weil es alles hochemotional ist. Allein schon das Singen kommt aus dem Unterleib und aus dem Kern des Körpers, da sitzt so viel Gefühl drin. Das ist ja nicht alles nur handwerklich. Und das heißt, du musst auf der einen Seite super vulnerabel sein. Und auf der anderen Seite kriegst du aber die ganze Zeit von rechts und links, vorne und hinten so dermaßen auf die Fresse, dass ich nicht verstanden habe, wie man sich da, oder dass ich glaube, dass die wenigsten jungen Menschen in dem Alter die Fähigkeit haben, sich so abzugrenzen und dann im richtigen Moment aufzumachen, dass das was war, was ich so menschlich echt herausfordernd fand. Mhm. So, und da wird natürlich auch ein unglaublich großer Wettbewerbsgeist unter den vor allen Dingen den jungen Frauen, weil es wahnsinnig viele junge Frauen gibt, die diesen Beruf erlernen wollten damals. Ich glaube, das ist heute auch nicht anders. Die Frauenratio ist wesentlich höher. Dementsprechend ist die Konkurrenz wesentlich höher. Dementsprechend wird von vornherein dem Ganzen immer so eine Wettkampfebene unterbaut. Das heißt, ich habe es nicht geschafft, in der Zeit Freundschaften, also wirkliche Freundschaften zu meinen Mitschülerinnen aufzubauen. Ich sage nicht, dass die das nicht geschafft haben. Ich sage nur, ich habe das nicht geschafft. Ich habe mich da nie so wirklich irgendwo richtig platziert gefühlt.
Boah, das klingt richtig hart und auch nach so einer alten Schule, wo man gar nicht gedacht hätte, dass die so in den 90er-Nullerjahren noch so aktiv ist. Und ich wünsche mir gerade richtig so einen deutschen Schauspielerinnen-Roundtable, um mal darüber zu sprechen, was bräuchte eigentlich diese Ausbildung? Weil wenn es, was du sagst, wenn es eigentlich eine Atmosphäre gäbe, wo man sich auch verletzlich machen und zeigen kann, dann findet man ja vielleicht auch in der Gruppe nochmal ganz andere Zugänge zu den Emotionen, die man darstellen und spielen will. Fühlst du dich heute für diese Fähigkeiten Schauspiel, Gesang genug gesehen?
Ach, ich zeig die ja gar nicht so doll. Also das ist, glaube ich, ich finde es immer wieder lustig, wenn es dazu kommt, dass ich irgendwo bin und da singe und dass es Leute gibt, die dann sagen, krass,
ja, so ging es mir ja auch beim Fernsehpreis. Da bist du aufgetreten mit Gisa Flake zusammen und ich dachte, wow, live performt, gesungen.
Ja.
Und mir ging es eben auch so, dass ich das nicht von dir wusste, dass du das kannst, dass du da ein Diplom hast.
Ich liebe das auch, das zu machen, aber ich meine, das kennst du ja auch, wenn man in einer Sparte, in dieser Branche sich platziert hat, was erstmal super ist, weil es einfach nicht so leicht ist, dann ist es aber umso schwerer zu sagen, ich kann aber auch übrigens das auch noch, weil ich kann mich daran erinnern, ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu moderieren, da hat mir mal ein Kollege aus der Produktion ganz freundschaftlich als guten Rat mitgegeben zu sagen, du kannst nicht alles sein. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Und ich habe das damals schon nicht verstanden. Und ich habe das auch damals für mich auch so nicht angenommen, sondern ich bin immer dahin gegangen, wo gerade was passiert ist. Und das war halt vornehmlich zu dem Zeitpunkt Moderation. Und ich habe das total geliebt und ich habe da wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und ich habe das auch, weil es das war, was ich am wenigsten konnte von allem, auch erstmal total genossen, das mal mir so anzugucken und dann hier und da was einzubauen, was ich quasi eigentlich mal gelernt habe. Und merke aber jedes Mal, wie mir das Herz aufgeht, wenn ich das irgendwo machen darf. Aber ich kann mich nicht beschweren, dass das zu wenig gesehen wird, weil ich es einfach nicht so viel gezeigt habe.
Du hast ja angefangen, vor der Kamera zu moderieren oder eine der allerersten Stationen war Ehrensen.
Ja, die erste sogar.
Und ich würde richtig gern kurz darüber sprechen, weil ich jetzt auch, als ich mir davon nochmal alte Sachen angeguckt habe, da war ich jugendlich und so ein Nerd-Girl aus der Informatik-AG. Das halt also man muss wirklich sagen, das waren ja die Jahre, da ist YouTube gerade gestartet.
Ja.
Da gab es eine Sendung, die Fundstücke aus dem Internet präsentiert hat, täglich. Mhm. Das wurde hier in Köln in so einem Mini-Hinterzimmerstudio produziert und du warst eine der Moderatorinnen nach kurzer Zeit.
So, auch von mir natürlich noch Happy Birthday Wikipedia. 10 Jahre alt wurde meine outgesourcete Allgemeinbildung am Samstag. Dank Ihnen können Menschen in 20 Jahren so Sachen nachschlagen wie: Worum ging es im Dioxinskandal? Wann war Bayern zum letzten Mal Meister? Oder was war eigentlich diese FDP? Noch mehr als über geschenktes Wissen freuen sich Menschen natürlich über echte Geschenke. Und mit Gift a Stranger kann man Fremden auf der ganzen Welt diese Freude bereiten. Man muss sich nur eintragen, bevor man jemanden beglückt und kann dann sogar selber auf ein Präsent hoffen.
Wie erinnerst du diese Zeit? Ich glaube, wer das nicht weiß oder nicht kennt, man kann das ganz schwer vermitteln, aber damals hattet ihr zehntausende Zuschauer. Ja. Und das war, wenn man, ich habe so ein bisschen im Vorfeld gedacht, das ist wie wenn man D-Mark in Euro umrechnet.
Ja, genau.
Es ist aus heutiger Sicht viel mehr, als es klingt, weil das war wirklich so die Kultshow. Ihr wart die Ersten, die so das Internet erkundet haben in Deutschland.
Ja, das war, weil du das sagst, ne, YouTube hat 2005 gestartet, glaube ich, Ehrensenf auch. Und ich weiß, dass wir so im Spaß hinterher immer gesagt haben, ah, wir waren ein bisschen zu früh. Wenn wir ein bisschen später gekommen wären und diese erste YouTube-Welle mitgenommen hätten, wer weiß, was gewesen wäre. Andererseits muss man auch sagen, die haben damals das Format gestartet mit Katrin Bauerfeind, als damals noch einziger Moderatorin und ist ja relativ sofort durch die Decke gegangen. Ja. Was so viel heißt, wie dass es in der Medienbubble und bei allen Menschen, die Spiegel Online als Startseite auf ihrem Safari-Browser hatten.
Oder Internet Explorer damals.
Oder Internet Explorer, stimmt. Da poppte dieses Video jeden Morgen auf. Und es war ja quasi tagesaktuell satirisch zusammengefasste Neuigkeiten.
Es war eigentlich Memes, bevor man wusste, was Memes sind. So, ne?
Ja,
stimmt. Und bevor wir Viralität verstanden hatten und so. Bevor das Internet richtig social war.
Ja.
Was hast du da mitgemischt? Und das finde ich eben so spannend.
Hey, das war Rainer Bender, einer der beiden Ideenhabenden, der Autor der Sendung und der Cutter der Sendung und der Hochlader der Sendung und der 24/7 inhaltlich alles Machende der Sendung. Und damals, ich sag mal, da kannten wir das Internet noch nicht. Wir wussten nicht, was es da alles gibt. Und man hatte auch noch nicht irgendwie so als normaler, verbrauchender Mensch so seine Go-Tos, dass man wusste, ah ja, wenn ich dahin gehe, dann kriegt das. Ja. Es gab kein Social Media im klassischen Sinne, wo du dir deine Feeds zusammen abonnierst und dann guckst, was dich alles interessiert.
Es war auch noch nicht zu viel.
Nee.
Es war überhaupt noch nicht zu viel.
Es war alles immer eine Überraschung.
Ja.
Wir haben einen neuen Stopptrick-Kurzfilm gefunden und der ist total absurd. Und das ist, da passiert irgendwie Folgendes. Und oder hier gibt es eine Seite, auf der treffen sich Online-Großmütter und verkaufen ihre Strickware. Also es war ja wirklich inhaltlich alles dabei, kombiniert mit einer sehr scharfen und humoristisch satirisch gut geschriebenen Beobachtung des aktuellen politischen Tagesgeschehens. Also du hattest quasi morgens, wenn du das angeguckt hast, hast du erstmal kurz gecheckt, was geht ab in der Welt und dann, was gibt's Neues in diesem World Wide Web, von dem alle reden.
Überhaupt kommt die große Koalition Rot-Grün immer näher. Ja, die Bürger entwickeln so langsam Sympathien für die Regierung. Ich glaube, das nennt man Stockholm-Syndrom. Vielleicht liegt das auch daran, dass Ilse Aigner endlich durchgreift. Seit gestern hat sie ja einen Plan im Kampf gegen Futtermittelpanscher. Sie will zum Beispiel Hühner als verdeckte Ermittler einsetzen. Verwechselt. Das war bei den Anlügelageberatern. Die protestieren ja gerade, weil sie verdeckt kontrolliert werden sollen, weil sie oft Risiken verschweigen gegenüber den Kunden. Und deren Urteilsvermögen hält mit dem restlichen Vermögen sowieso schon selten mit. Am eigenen Urteilsvermögen lässt einen übrigens auch die Lunchtime-Clock zweifeln. Aber bloß nicht beschweren, denn der eingebaute Mechanismus beschleunigt und verlangsamt die Zeit ab 11 Uhr so, dass man 12 Minuten früher und länger Mittagspause hat.
Dann wurde die Sendung nachts geschnitten, morgens um 9 hochgeladen. Dann ist Rainer ins Bett gegangen, hat ein bisschen geschlafen, ist dann aufgestanden, hat die redaktionellen Inhalte für die Sendung zusammengestellt, hat das Buch geschrieben, hat mir die erste Version des Buchs geschickt. Ich bin zu Hause losgelaufen, bin ins Studio gelaufen, kam an. Es gab die zweite Version. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mir ein T-Shirt angezogen, das nicht dreckig war. Und dann habe ich mich vor die Kamera gesetzt und dann haben wir das aufgezeichnet. Und das haben wir von Sonntag bis Donnerstag jeden Abend in der Woche gemacht. Und haben damit in einer kleinen Bubble einen unglaublich großen Erfolg gehabt.
Mhm. Dieses Ritualisierte auch, ja. Das mögen Leute ja heute noch. Total. Und gerade ich vielleicht jetzt, also ich habe gerade die ganze Zeit beim Zuhören gedacht, was es jetzt alles gibt, was es damals noch nicht gab. Es gab auch noch keine Shitstorms. Also ich glaube, Ihr konntet viel befreiter Fehler machen oder dumme Schlussgags.
Also ich weiß, das Einzige, was du konntest, natürlich kommentieren unter dem Video auf der Seite. Es lief da natürlich auch auf der eigenen Seite. Klar, es gab eine eigene Homepage und auf der lief dieses Video fertig. Mhm. Und halt bei Spiegel Online im Player. Und dann irgendwann bei 3 Minuten oder so. Und da konntest du drunter kommentieren. Und ich weiß, damals aber schon, das war damals schon beliebt, das Aussehen der Moderatorinnen zu kommentieren natürlich. Ich habe sehr viel gehört über meine Ohren und warum ich die nicht anlegen lasse und so. Aber es war alles im Vergleich zu heute so
zivilisiert
und human. Und natürlich hat sich dann der ein oder andere CDU-Hardliner irgendwie darüber echauffiert, dass wir uns über Theodor zu Guttenberg lustig machen. Aber wir haben gesagt, sorry, aber wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Also irgendeine, also es ist ja, man kann es nicht machen. Aber es hatte, dem ging die Aggression so ab und alles das, was wir einfach zu Recht irgendwie Hass nennen, das war nicht hasserfüllt. Das war manchmal erbost, das war auch manchmal nicht in Ordnung. Es gab auch Wortfilter, weil bestimmte Dinge willst du nicht hören. Es gibt immer irgendwelche Creeps, die irgendwelche ekligen Sachen schreiben, die man einfach nicht lesen möchte. Aber der Grundtenor war ein guter. Der Grundtenor war vielleicht konfrontativ manchmal, aber der war ein Gesprächsführender und kein, hier ist meine Meinung, du Schlamper, und jetzt halt die Schnauze. So.
Und wenn wir es jetzt zurück auf dich beziehen, und ich glaube, das eint uns beide, indem wir unsere Karrieren und Leben verlaufen sind, war dieses Internet ein ganz toller Ort, um sich auszuprobieren und in so einer hohen Schlagzahl rauszufinden, was macht mir Spaß und wie mache ich
das
und so.
Und wie gut, dass wir damals angefangen haben. Ja. Und stell mal vor, ich muss sagen, heute, allein die Tatsache, dass du das Gefühl hast, alles muss immer höher, schneller, weiter, absurder, schlimmer, schrecklicher, teurer, billiger, glänzender, matter oder was auch immer werden, dass man diesen Druck einfach nicht hatte, sondern dass
das war spielerisch, ne?
Ja, naja, und dass die Konsequenzen auch nicht so hart waren in dem Moment, wo du vielleicht was gemacht hast, was nicht funktioniert hat, oder in dem Moment, wo du Fehler machst, die du machst, wenn du lernst. Und dann wurdest du im Zweifel auf deinen Fehler aufmerksam gemacht und dann hast du dich dazu geäußert und dann war das in Ordnung. Und diese Freiheit ist ja einfach auch nicht mehr. Also ich denke mal so, ich bin ganz kurz gekommen nach den Kollegen und Kolleginnen, die noch MTV und Viva mitgenommen haben. Ich war mal ein Viva-Casting gemacht, aber die haben mich nicht genommen. So, aber das war quasi, wenn ich heute gefragt werde, so wie soll ich denn einsteigen in diese Branche, und ich hätte so Lust, wo ich sage, so, ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, weil diese Räume, in denen man lernen darf, und lernen heißt nicht, sich menschenverachtend Scheiße zu äußern, sondern lernen heißt, ungenau sein zu dürfen,
Grenzen
auszutesten, Fehler zu machen und dann innerhalb dieser Fehler konstruktiv korrigiert zu werden und diese Fehler berichtigen zu dürfen. Diese Räume gibt es nicht mehr. Die gibt es in so einem geschlossenen Raum, dann kannst du in deinem kleinen Intranet aber du kannst nicht rausgehen in die Welt und dich ausprobieren.
Als öffentliche Person.
Als öffentliche Person oder im Bestreben, eine öffentliche Person zu sein, weil du entweder die Aufmerksamkeit von alleine gar nicht bekommst oder du musst sie herstellen mit so einer Drastik, dass dabei in den seltensten Fällen was Gutes rauskommt. Also entweder machst du wirklich Aufmerksamkeit um jeden Preis und dann weiß man ja, was man machen kann. Oder du hast einfach Schwein, bist ultra krass talentiert und bist Billie Eilish oder so und machst dann so einen YouTube-Kanal und singst einfach so und dann hast du vielleicht Glück und bist diejenige. Aber andererseits, ey, wenn ich TikTok aufmache, wie viele Leute ich da sehe, die mit unglaublichem Talent Sachen machen und es interessiert sich kein Schwein dafür. Aber in dem Moment, wo die sich hinstellen und Clickbait-Scheiße machen, dann funktioniert es auf einmal. Mhm. Wenn das Belohnungssystem ist, kannst du dich natürlich auch nicht drüber aufregen, dass Leute nicht mehr mit Inhalt kommen, sondern einfach nur noch mit, schlachtet sie wirklich diesen Welpen in diesem Video?
Ja.
So.
Ja. Und wenn wir jetzt vorspulen und im Jahr 2025, also jetzt hast du ganz viele Jahre auch Fernsehkarriere hinter dir. Ehrensenf, was ja übrigens ein Wortspiel auf das Wort Fernsehen ist, für die es noch nicht gemerkt haben, hat dich ins richtige Fernsehen
gebracht.
Aus diesem Internet. Ja. Und da könnten wir jetzt ganz viele Stationen besprechen, aber eine, die gerade so auf der Hand liegt, weil sie zu Ende gegangen ist, ist das Duell um die Welt.
Ja.
Du hast 13 Jahre
krass, oder?
Das moderiert und mit Joko und Klaas diese unfassbare Sendung bestritten. wie traurig bist du darüber, dass das jetzt zu Ende ist? Oder war es irgendwie an der Zeit?
Oh, es war auf jeden Fall an der Zeit. Ich bin vor allen Dingen erstmal wahnsinnig dankbar und glücklich darüber gewesen, damals schon, und ich bin es auch immer noch, dass wir selber den Zeitpunkt bestimmen durften, wann wir gehen. Gut.
Das stimmt, das ist nicht normal.
Full Disclosure, mich hätte jetzt keiner angerufen und gefragt, hey Janine, sag mal, erlaubst du es uns? Ja, so weit geht es dann leider auch nicht. Ja. Aber wir kennen uns ja nun alle auch wirklich sehr lange und das sind, und das kriegt man nicht in der E-Mail mitgeteilt. Ne? Wir haben da schon auch irgendwie drüber gesprochen und wir haben auch in den letzten Jahren drüber gesprochen. Im Sinne von, hey, wie lange machen wir das noch? Mhm. Und wie lange ist es vor allen Dingen auch noch gut? Und ich finde ja, wenn es dem deutschen Fernsehen an einem doll mangelt, dann an Menschen und Formaten, die Fähigkeit haben zu erkennen, wann es gut ist. Und selbstbestimmt zu sagen, ey, wir gehen, wenn wir finden, dass es zu Ende erzählt ist, zu einem Zeitpunkt, wo das noch ganz viele Menschen sehen wollen, zu einem Zeitpunkt, wo die Reaktion Traurigkeit ist oder Vermissung oder Nostalgie oder was auch immer, dann ist das ein totales Geschenk in dieser Branche. Wie oft merkst du hinterher, dass das deine letzte Show gewesen wäre, wenn du das vorher gewusst hättest, hättest du was machen können, kannst du aber jetzt nicht mehr, danke, tschüss. Und in dem Fall hatten wir die Möglichkeit, uns einfach gebührend zu verabschieden. Und auch für uns, und ich meine, wir haben alle drei mit diesem Format den Weg ins große Showfernsehen gestartet, so, und uns da voneinander und miteinander von diesem Publikum, das mit uns da groß geworden ist, und diese Menschen, die jetzt irgendwie so Anfang 30 sind und die ich treffe und sagen, oh, ich bin mit dir aufgewachsen und sowas, so für die das Ganze nochmal richtig schön zu machen. Und zu sagen, wir verlassen das und lassen das zurück an einem Punkt, an dem wir uns das alle gerne noch angucken. Mhm. So. Und dann drauf zu schauen und zu sagen, so, ey, wir zeig mir was wir nicht gemacht haben, was nicht völlig geistesgestört ist. Und es geschafft zu haben, irgendwie Unterhaltung zu etablieren, die wahnsinnig quatschig ist und totaler Kindergarten. Und gleichzeitig aber nie niveaulos und nie böse und nie herabschauend und nie sich mokierend über andere, sondern der Witz geht immer auf unsere Kosten. Und gleichzeitig ist da immer noch ganz viel Haltung drin. Nicht, weil wir Fahnen schwenken und demonstrieren in der Sendung, aber weil wir uns positionieren in den Momenten, in denen es irgendwie drauf ankommt. Und damit haben wir uns irgendwie was gebaut, was es schön war zu konservieren an dem Punkt, an dem es war. Und deswegen war ich, kann ich sagen, im Studio. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch am Ende so mit den Tränen kämpfen musste, noch während der Aufzeichnung. Aber es ist dann schon auch krass emotional. Es ist echt eine lange Zeit und es ist ein wahnsinniges Geschenk, überhaupt in dieser Welt so lange eine Show machen zu dürfen, die dann auch so lange noch so gut funktioniert. Und wenn das dann zu Ende geht, geht ja auch nicht nur die drei vor der Kamera, sondern da sind ja
ein Riesenteam.
Ist ein Riesenteam und wir arbeiten seit so vielen Jahren zusammen, haben so viel Quatsch miteinander erlebt. Da geht dann wirklich so eine kleine Ära zu Ende so. Und das war schon super emotional.
Diese letzte Ausgabe von Duell um die Welt, die Mitte Dezember auf ProSieben lief, war wirklich emotional. Sogar Joko und Klaas kämpften mit den Tränen. Als krönenden Abschluss nach 13 Jahren hatte sich das Team für Janine nochmal etwas ganz Besonderes überlegt. Sie schickten sie zu einer allerletzten Challenge nach Frankreich. Da musste sie kopfüber an einem Heißluftballon hängen. Don't get me started, es war eine klassische Duell um die Welt-Aktion. Im Anschluss sollte Janine dann noch eine Rede vortragen. Was sie aber nicht wusste, diese Rede war ein wirklich sehr bewegender, wertschätzender Brief von Joko und Klaas an sie.
Wir möchten dir ein letztes Mal Danke sagen. Dafür, dass du uns 13 Jahre begleitet und 13 Jahre lang ausgehalten hast.
Du warst die Reiseleiterin der Herzen im Katastrophenwanderzirkus.
Du hast gepupst.
Der rote Faden, der sich durch jede Sendung zog.
Ihr kriegt beide kein Abendbrot. Alle beide kein Abendbrot.
Und weil du als Profi alles im Griff hattest,
ich muss kurz dem alten Mann die Treppe runterhelfen.
Danke.
Konnten wir als zwei ganz normale Dödel glänzen.
Vor ungefähr 2 Jahren saß Joko auch hier bei Deutschland 3000. Da habe ich zu ihm gesagt, das ist ja, also ich habe das mal live erlebt, auch als Teilnehmerin in einer der anderen Shows, die sie produzieren. Und ich finde, das ist immer wie so ein Riesenspielplatz, der den beiden gebaut wird.
Ja.
Von einem riesigen, sehr familiären Team. Und dann dürfen sie da spielen. Und deine Rolle ist ja dann so ein bisschen wie die der Fahrerin auf der Party. Also du musst nüchtern bleiben, du musst die Regeln einhalten, du musst am Ende alle sicher nach Hause bringen. Würdest du nicht manchmal, habe ich mich gefragt, auch gerne auf dem Rücksitz mit Quatsch machen?
Ja, was glaubst du, was ich in den Proben immer
mache.
Okay. In den Proben bin ich die Erste, also außer die Spiele sind kacke. Also die Spiele sind so mit Ess diese Chili oder so. Mhm. Das ist Quatsch nicht. Aber nee. Ich habe ja unglaublich viel Spaß bei diesen Proben gehabt immer. Also erstens war natürlich auch das ganze Spieleaufbauteam. Es sind ja auch immer die gleichen Leute. Ne? Das heißt, es ist Tom und Ibo, die Stuntmen, die einfach alles machen. Jetzt muss ich sagen, ich war zum Glück dann auch oft genug irgendwie selber Kandidatin, beziehungsweise war eben auch in anderen Formaten zu Gast, dass ich den Spaß des Spiels vor der Kamera auch schon hatte. Aber ich sag mal, ich durfte halt in diesen Probenphasen, weil die beiden sind ja nie da, die dürfen ja nicht proben vorher. Das heißt, da sind dann
Strohkandidaten
und ich. Und dann muss ich mal sagen, also so ein Bierkastenstapel hochlaufen, das muss ja schon mal drin sein. Mhm. Drin gewesen sein dürfen. Insofern, ich habe es, glaube ich, in den Jahren rausgenommen, mir meinen eigenen kleinen Spielplatz auf dieser Party irgendwie zu bauen. Und das ist das größte Geschenk an dieser Sendung gewesen, dass es mehr ist, als das zu moderieren. Es ist eben mehr, als das nach Hause zu fahren und irgendwie die Regeln zu erklären, sondern es ist schon auch ein Teil der Geschichte zu sein, die da passiert und auch als eine Person mit einer Haltung und einer Meinung und einem eigenen Humor da drin Raum zu finden und den auch zugestanden zu bekommen, ist auch selten. In der Position der Moderation, vor allen Dingen, wenn es eine Moderatorin ist.
Mhm. Da kriegt man sonst eher so Sprechzettel.
Naja, es ist halt oft einfach nicht der Raum. Man muss halt auch mal sagen, was ist die Funktion? Also es ist ja ein Beruf und es gibt einfach auch Formate, in denen ist der Platz dafür nicht da und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Also in dem Moment, wo du eine Quizshow moderierst, brauchst du keinen Gag-Erzähler da vorne, der dir irgendwie alle 3 Minuten einen dummen Spruch um die Ohren haut. Ich finde aber in dem Moment, wo du eine Unterhaltungsshow machst, in der es so viel um den Witz geht, der entsteht und um das flapsige Miteinander, wäre es total verschenkt, da jemanden dazwischen zu stellen, der dann nach den Witzen nur sagt, okay, vielen Dank für diesen Scherz. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Einspielsituation. Das ist ja immer die Frage, wo passt es? Es gibt nicht viele Formate, in denen das passt. Ja. Und es hat auch immer viel damit zu tun, hast du trotzdem ein Gespür für deine Rolle? Ne? Also mein Name steht nicht unter dieser, ich bin nicht Joko und ich bin auch nicht Klaas. Ich bin aber auch nicht aus Versehen da. Das heißt, wo findest du deinen Raum dazwischen und wie weit geht der und wie groß wird der, ohne den anderen ihren Raum zu nehmen und ohne das dem im Weg zu stehen, worum es geht, nämlich dem Wettkampf zwischen den beiden, sondern eher dem Ganzen was beizufüttern, was das Ganze noch ein bisschen bunter macht. Und ich würde behaupten, es gibt viele, viele Kolleginnen, die einen Charme und einen Witz haben, so wie du das gerade gesagt hast, mit, dass das nicht gesehen wird, dass man singen kann oder dass man tanzen kann. Wie oft wird es nicht gesehen, dass man lustig ist und unterhaltsam, bloß weil man eigentlich als Aufgabe hat, klug zu sein, so gute Fragen zu stellen oder so. Dass dazwischen trotzdem Raum für Humor sein kann und für Witz und für Haltung und für, keine Ahnung, vielleicht kann auch noch jemand steppen, man weiß es nicht. Die Räume, das zu zeigen, sind relativ klein oder selten da, weil immer unterstellt wird, wenn man eine Sache kann, dann kann man die und dann kann man sonst nichts.
Oder es überfordert das Publikum.
Es überfordert das Publikum, Dinge stehst. Wenn die Frau Schulz jetzt auch noch Steppschuhe anhätte, das wäre wirklich ein bisschen zu doll.
Habe ich mal gemacht in meiner Jugend.
Wunder mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Ja, wurde seitdem auch noch nicht wieder gebraucht. Aber genau.
Memo an alle, ja. Eva Schulz kann das steppen.
Das wüsste ich, ja, ob ich das noch kann.
Oh, wie
Frage.
Lustig das
Aber das habe ich mich natürlich gerade als Kollegin jetzt auch gefragt, dass ich gedacht habe, da bricht jetzt ja für dich auch was weg.
Voll, ja.
Etwas, wo du dich zeigen kannst, wo du dir diesen Raum ausgebaut hattest und du betonst das ja gerade, das gibt es sonst gar nicht viel im Fernsehen und wahrscheinlich ist es auch einfach was in der Finanzplanung, was wegbricht in der jährlichen.
Ja, klar.
Wie gehst du damit um? Oder ich denke gerade auch nochmal, dass du eben am Anfang gesagt hast, du wolltest dich nicht auf eine Sache festlegen lassen. Heißt das, vielleicht moderiert Janine Michaelsen bald gar nicht mehr, sondern macht andere Dinge?
Naja, ich habe ja jetzt vor 3 Jahren angefangen mit Bühne. Gar nicht, weil ich schon wusste, dass Duell zu Ende geht, sondern einfach, weil ich Lust hatte. Also ich habe das Gefühl, ich habe Kapazitäten für das Ausprobieren, zu gucken, was passiert, wenn ich mich auf die Bühne stelle, was passiert mit Stand-Up. Liegt mir das? Macht mir das Spaß? Kann ich das lernen? Kann ich da gut drin werden? Vor allen Dingen auch, weil dafür dann auf einmal mehr Zeit da war, weil eben auch im Vorfeld bereits die Räume kleiner geworden sind, die es, ich sag mal, vor 5 oder 6 Jahren noch mehr gab, nämlich neue Formate auszuprobieren, mit neuen Gesichtern. Ich habe jetzt auch kein neues Gesicht, ich meine jetzt kein Nachwuchs, aber trotzdem ist es ja, wenn du dich mal umguckst, es gibt immer noch nicht noch nicht mehr Frauen, die große Shows machen zum Beispiel. Und auch Personality-Shows sind extrem selten und die einzige Frau, die regelmäßig eine hat, ist Caroline Kebekus. Mhm. So, und dann war es das.
Gut befreundet
so, mit der ich sehr gut befreundet bin und die eine fantastische Show hat, als einzige Frau in Deutschland regelmäßig und trotzdem noch auf einem Sendeplatz, den ich eine pure Frechheit finde, wenn ich das so sagen darf. Wobei man sagen muss, das ist ja mit Mediatheken abrufen und so alles nochmal ein bisschen was anderes. Aber
das heißt, man macht sich Gedanken als Frau.
Vor allen Dingen auch einfach klar wirtschaftlich und auch wenn du die Zeit hast, aber eben auch, wo finde ich denn eine neue Herausforderung? Mhm. Also wo finde ich denn auch was mir Spaß macht? Und da die Formate weniger wurden, und die Flächen kleiner wurden, war da irgendwie schon klar, wo hast du denn mehr inhaltliche Kontrolle, wo definierst du selber den Raum? Und das ist natürlich auf der Bühne da, ne? Da hast du es komplett selbst in der Hand und das Publikum entscheidet, kommen die nochmal wieder, kommen die auch noch ein drittes Mal wieder. Und dann habe ich vor 2 Jahren den ersten Film gedreht, seit langer, langer, langer Zeit fürs ZDF und habe da wahnsinnig viel Spaß dran gehabt und habe gemerkt, ach guck mal, das gab es ja auch nochmal, das habe ich doch auch nochmal gemacht und seitdem nimmt das so peu à peu mehr Platz ein und ich habe das Gefühl bis jetzt und vielleicht bin ich da total naiv, aber bis jetzt war es immer so, dass sich mir irgendwo so Möglichkeiten aufgetan haben, die ich dann verfolgt habe und aus denen heraus irgendwas Neues entstanden ist. Nicht falsch verstehen, ich moderiere wahnsinnig gern, ich habe da unglaublich viel Spaß dran. Ich glaube trotzdem, von allen Berufen, die ich theoretisch ausüben könnte, ist das der am weitesten von mir bereits erforschte, inhaltlich. Mhm. Aber da jetzt einfach zu sagen, so ich gucke an, was da irgendwie so rechts und links sich mir eröffnet und zum Glück tut es das irgendwie an der einen oder anderen Stelle und vor allen Dingen habe ich mittlerweile irgendwie so eine Idee, wie ich auch selber Sachen anschieben kann
und
bauen kann. Und dadurch, dass ich angefangen habe, Stand-up eben zu schreiben und auch zu machen, nochmal mehr ins Schreiben zu gehen und zu gucken, wie sieht es mit Stoffentwicklung und so aus. Ich bin da nicht Angst und Bange davor, dass ich unbeschäftigt bin. Das muss sich natürlich alles irgendwie finanzieren. Bis jetzt funktioniert das noch ganz gut. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Ich finde schön, dass du gerade mehrmals dieses Bild verwendet hast von sich Räume nehmen oder sich das bauen und gestalten. Bist du jemand, die sehr kontrollbedürftig ist?
Im Sinne von?
Dass du sagst, oh, ich will immer die Kontrolle darüber haben oder die Macht zum Beispiel, was auf dieser Bühne passiert, da hast du ja die 100%ige Kontrolle. Da können dir nicht viele Leute reinreden, da entscheidet sich auch nicht, ob dir ein Senderchef einen Job gibt oder nicht. Es ist so eine Gestaltung.
Kontrolle, ich sag mal so, finde Formate dann toll, wenn innerhalb das Format selber ganz viel passieren darf. Also wenn da eine gewisse Kontrolllosigkeit herrscht. Und die funktioniert meiner Meinung nach aber nur, also das Chaos funktioniert nur, wenn es einen ganz klar gesteckten Rahmen hat. Und ich finde diesen Rahmen super, weil dann, wenn der sicher ist, dann ist da drin sehr viel Spaß.
Also es ist eine Art von Befreiung, wenn man eingeschränkt wird.
Total. Also es ist eine Art von Befreiung, wenn man begrenzt ist, wobei Grenze an der Stelle nicht Einengung bedeutet, sondern einfach nur klar ist, wo ist der Rand. Weil dann merkst du auch, wenn du drüber bist, okay, warte mal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück.
Und wie passt da jetzt rein etwas, was sich in meinen Augen auch durchzieht bei dir, dieses immer wieder krass über Grenzen hinausgehen in Form von so Extremsituationen? Weil das haben wir jetzt gerade.
Ich bin kein sinnvoller Mensch.
Mich interessiert, also wir haben jetzt gerade komplett verschwiegen beim Duell um die Welt, dass du ja auch dir gewisse Challenges nicht hast nehmen lassen. Du hast so eine...
Nehmen lassen ist gut.
Ja, okay, nicht nehmen lassen ist vielleicht nicht ganz richtig. Joko und Klaas haben Janine wirklich super extreme Challenges aufgetragen. Einmal ist sie zum Beispiel aus 10.000 Metern Höhe mit einem Fallschirm in die Tiefe gestürzt. Normalerweise springt man so aus 4.000 Metern Höhe. Aber für diesen Sprung hat Janine dann sogar eine Sauerstoffmaske gebraucht. Die zweite Challenge finde ich nochmal anders krass. Da musste sie in Norwegen unter einer Eisdecke durchtauchen. Ich habe mir das auf dem YouTube-Kanal von Joko und Klaas nochmal angeguckt und richtig Beklemmungen bekommen. Schon der Einstieg ins Wasser muss übel schmerzhaft gewesen sein. Janine blieb da erstmal komplett die Luft weg. Dass sie da überhaupt noch weitersprechen konnte, fand ich schon krass.
Ich merke, wie mein Körper in einen Schockzustand verfällt. Man kann nicht atmen. Man hat das Gefühl, man erstickt.
Oh Gott, es tut weh.
Tut weh?
Ja, es tut weh.
Und dann sehe ich, wie Christian sich etwas Eis legt und mit mir geatmet hat. Der ganze Körper signalisiert jetzt, sofort, hier weg, Gefahr.
Am Ende ist Janine knallhart durchgetaucht. Damit war die Challenge aber noch nicht vorbei. Als sie aus dem Wasser raus war und immer noch barfuß im Schnee stand, sollte sie auch noch den Refrain von Let It Go aus Frozen singen. In der Situation half dann auch die Musical-Ausbildung nicht mehr wirklich. Man hört's richtig. Es war einfach so kalt. Und ich hatte schon den Eindruck, du liebst solche Extremsituationen.
Ja. Ja.
Wo kommt das her?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht
ich hätte das nicht, ich wäre davon sehr weit weg gewesen.
Ich weiß nicht, warum. Ich habe, also es gibt für mich total klare Grenzen. Ne? Ich bin zum Beispiel kein Fan von Schmerz oder sowas. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ey, deine Herausforderung ist es dir irgendwie ins Knie zu schießen oder so, dann da wäre ich raus. Das ist irgendwie, ich muss immer dran denken, dass Charlotte diese krasse, ja, so das wäre zum Beispiel was, da hätte ich von vornherein immer nein gesagt.
Kurz sagen, was sie gemacht
sie hat. Sie hat sich auch beim Duell um die Welt, sie hat sich Fleischerhaken in den Rücken reinstechen lassen und ist dann daran Bungee gesprungen.
Charlotte Roach war das.
Und das war natürlich unfassbar krass und wahnsinnig mutig. Ich weiß, dass das was gewesen wäre, wo ich von vornherein gesagt hätte, im Leben nicht. Das ist zum Beispiel so eine Grenze, wo ich sage, da muss ich nicht hingehen. Ich habe da unglaublich viel Respekt vor. Ich könnte das mit mir nicht eine Sekunde, würde ich darüber nachdenken. Bei den anderen Dingen ist es so, wenn ich mir die Situation vorstelle, dann frage ich mich, ist das was ich im, also wahrscheinlich ist es was ich in meinem Leben nur einmal angeboten bekomme als Möglichkeit. Es ging mir jetzt bei Seven vs. Wild ähnlich, ne? Dass sie sagen, okay, also du fährst halt in Amazonas und bist 14 Tage quasi innerhalb der Gruppe auf dich gestellt und musst da irgendwie überleben. Und dann ist mein Erlebnishunger und der Wunsch nach dieser Erfahrung und das Interesse daran, was zu sehen, was ich wahrscheinlich und zu erleben, was ich wahrscheinlich so in meinem Leben nicht nochmal erleben werde und unter Umständen, die ja trotzdem, also bei Seven vs. Wild jetzt nicht, aber zumindest beim Eistauchen oder so, ja dann doch unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen irgendwie stattfinden, habe ich, glaube ich, einfach so einen wahnsinnig großen Erlebnishunger. Ich finde sowas einfach total interessant. Ich finde auch interessant, was es mit mir macht. Ich finde auch interessant, was es so körperlich macht, was es mental macht und auch zu gucken, wo ist denn eine Grenze und über welche gehe ich drüber und über welche nicht und was kann ich und was kann ich nicht. Und was kann ich vielleicht, was ich nicht dachte, was ich kann? Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Kälte, das funktioniert nicht für mich. Und war dann doch erstaunt, wie gut Kälte dann mittlerweile tatsächlich für mich sogar sehr gut funktioniert. Und da habe ich eine wahnsinnig große Neugier. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geistesgestört. Das kann natürlich auch sein.
Wie überwindest du dich in solchen Situationen?
Ich glaube, ich habe mich nur einmal wirklich überwunden. Und das war, in dieses Eiswasser reinzusteigen. Ich bin oft im Kopf bei dem Moment, wo ich es geschafft habe. Und wenn das für mich im Kopf irgendwie ein gutes Gefühl ist, dann habe ich so eine Augen-zu-und-durch-Mentalität. Und an der Stelle kommen wir zurück zum Anfang. Bei all dem, was ich vielleicht auch suboptimal an der Motivationsfähigkeit meines Vaters fand, war aber, glaube ich, ist das, glaube ich, was ich so sich durchbeißen durch Dinge. Nicht wieder besseren Wissens, gar nicht, sondern eigentlich sehr intuitiv mit dem Gefühl, ich weiß, ich kann das schaffen und wenn ich weiß, dass ich das schaffen kann, dann ist es jetzt einmal tief Luft holen und durchziehen. Und daraus ziehe ich, glaube ich, insgesamt viel Stärke, weil ich weiß, dass ich in Situationen, in denen es irgendwie hart auf hart kommt, weiß, dass ich einmal tief Luft holen und durchziehen muss und dass das eigentlich bis jetzt immer funktioniert hat.
Klingt auch nach einer sehr guten Methode, diese Selbstzweifel von früher abzubauen, oder?
Ja, also. Ja, das stimmt, ja. Ja, naja, ja, klar. Ich meine, wahrscheinlich, wenn du dich mit PsychologInnen unterhalten würdest, würden die wahrscheinlich auch sagen, dass da drin irgendein Heilungsfaktor dafür liegt, quasi so die Selbstwirksamkeit.
Naja.
Das war das Wort, genau. Selbstwirksamkeit, zu sagen, so, ich bin in der Lage, das zu schaffen, von dem die meisten Leute behaupten würden, dass das für mich nicht schaffbar ist. Das ist leider auch ein großes Problem, wenn man mir den Satz sagt, das schaffst du sowieso nicht, habe ich das durchaus.
Dann bist du angezündet.
Ja, in den seltensten Fällen nicht. Wenn jemand sagt, Mathe-Turnier schaffst du sowieso nicht, sage ich, das ist absolut richtig. Schaffe ich nicht. Lassen wir.
Und kannst du hast es gerade schon erwähnt, in dem Zusammenhang einmal erzählen, was Seven vs. Wild war.
Ja, Seven vs. Wild war, also es ist ja grundsätzlich ein Format, das sich über die Jahre sehr stark entwickelt hat und eigentlich im Ursprung aus der Survival- und Survivor-Innen-Bubble kommt, ins Leben gerufen von mehreren Männern. Einer von denen ist Fritz Meinecke, die anderen beiden Namen habe ich leider vergessen. Ich glaube, es sind 3 oder 2, keine Ahnung.
Die haben es auch verkauft.
Genau, die haben es verkauft. Das war auf YouTube und die Idee war in der ersten Staffel, dass sich quasi Survival-ExpertInnen, wobei ich glaube, es waren damals auch nur Männer, ich bin mir nicht sicher, einer sehr harten Survival-Challenge stellen, einzeln und sich dabei selber filmen und das als YouTube-Format hochladen. Und das ist ein wahnsinniger Erfolg gewesen. Und dieses Format hat sich weiterentwickelt, ist in Team-Challenges übergegangen zum Teil. Also auf einmal waren die zu zweit gegeneinander und ist dann mit 2024, glaube ich, mit dem, nicht Wechsel, aber mit der Ausweitung auf Amazon Prime in eine Version gegangen, wo das erste Mal eine ganze Gruppe überleben musste in einer Extremsituation und hat dann 2025 in der Staffel, in der ich dabei war, das Ganze quasi wiederholt, auch eine Gruppenaussetzung, allerdings mit dem Unterschied, dass nicht eine Situation ausgehalten werden musste über eine gewisse Zeit, sondern dass unsere Aufgabe war, dass wir im Amazonas ausgesetzt worden sind und dass wir uns in einem Zeitraum von 14 Tagen als Gruppe gemeinsam zum Ausgang des Dschungels bewegen müssen und dass am Ende quasi diejenigen, die Überlebenden in Anführungsstrichen sind, die es einigermaßen heile schaffen, aus der Situation rauszukommen. Genau, das war quasi ein 14-tägiger Überlebenstrip mit einer Gruppe von 6 weiteren Menschen, von denen 2 ausgesprochene Experten sind auf diesem Gebiet. David Leichtle und Joe Vogel, die beide, also David, der Gebirgsjäger war und also wirklich alles kann, was man irgendwie können muss, damit man draußen irgendwie klarkommt. Den beiden und unter deren Leitung und Anleitung vor allen Dingen sind wir da durch den Amazonas gestapft.
Und fühltest du dich auf diese neue Extremsituation, in die du dich reinbegeben hast, gut vorbereitet oder gab es vor Ort dann Momente, wo du gedacht hast, das hätte ich gerne vorher gewusst?
Nee, eigentlich, also das war nicht so, dass da irgendwas war, was ich vorher nicht geahnt hätte, dass es nass wird, ja, dass es heiß wird, ja, dass es anstrengend wird, das war alles klar. Ich wusste all die Dinge nicht, die man nicht wissen konnte. Ich finde es dann doch erstaunlich festzustellen, wie viel resilienter ich bin, als ich das dachte, in solchen Situationen. Was ich vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, ist, wie lang so ein Tag ist.
Ja, wenn man so im Dschungel unter einem...
Mir ist ein Tag noch nie so lang vorgekommen, vor allen Dingen, wenn man in dem Zustand der völligen körperlichen Erschöpfung ist. Also du bist natürlich einfach nahrungsmäßig vollkommen unterversorgt.
Also das muss man, glaube ich, einmal betonen. Ihr habt nichts mitbekommen.
Nein,
ihr
musstet doch, also nichts zu essen. Ja. Wir haben natürlich diverse Tools dabei gehabt. Genau, da wurde sich auch hinterher... drüber aufgeregt, wie kann das sein, dass die Hängematten mit Moskitonetzen haben? Ja, Digga, weil sonst stirbt man da halt, mein Gott. Also ich zumindest. Andere wahrscheinlich nicht, aber ich wäre gestorben. Das sind halt einfach giftige Viecher ohne Ende überall.
Aber Essen musstet ihr euch Tag für Tag neu suchen?
Essen gab es nicht, entgegen auch da der festen Überzeugung diverser YouTuber, und das ist mit Absicht nicht gegendert, die da sitzen und sagen, es kann gar nicht sein, die haben Energy-Riegel in ihrem Rucksack. Ich dachte, ey, I wish. Wirklich. Ich sag dir, ich hätte ihn gegessen, wenn er da gewesen wäre.
Und dann habt ihr zum Teil einfach Stöcke gegessen.
Ja, Holz. Also Stöcke. Wir haben viel Palmherzen gegessen. Mhm. Die kannst du ja auch kaufen hier im Supermarkt. Dann sind die eingelegt in so wie saure Gurken oder sowas. Die werden dann, und da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der daran große Freude hat kulinarisch. Ich muss sagen, mein Bedarf an Palmherzen ist, glaube ich, für den Rest meines Lebens gedeckt. Na, Fisch. Dann, wenn wir Glück hatten, haben wir so ein paar Baumfrüchte gefunden. Die Acai-Beeren waren leider alle völlig schon. Wir haben zwischendrin aus einer Plantage, die von indigenen DschungelbewohnerInnen angelegt wurde, haben wir 2 Zitronen geklaut oder 3. Also wir haben halt, was wir gefunden haben. Ne? Also dafür war es dann eben gut, dass David und Joe dabei waren. Vor allen Dingen Joe, der dann doch ziemlich genau wusste, was man essen kann, beziehungsweise wenn man etwas nicht essen sollte. Und ja, dann gucken, was geht. Also auch gerne mal Tage ohne, geht auch. So eine Handvoll irgendwas oder es gab noch, ich weiß gar nicht, wie es ist, so ein wahnsinnig holziger, also man kann eh anscheinend viel Palme essen. Also der Kern einer Palme ist wohl oft essbar, nicht von jeder Palme, aber von einigen. Und es gab so ein komisches Holz, ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist so ganz spröde und ganz faserig. Und wenn man das aufmacht, hat das innen drin so einen weichen, weißen, na weich nicht, aber so einen weißen Kern, der so, der zieht so richtig Fäden. Da ist Zucker drin, also Glucose, ganz viel und Stärke und so. Du den auf so ein Lagerfeuer gelegt. Das ist richtig schmal. Also der erste
das war dann der Luxus.
Das war dann der, naja, ja, irgendwann ist gar nichts mehr Luxus. Aber ja, man kommt schon durch. Das ging schon. Aber ich sag mal, wohlgenährt waren wir jetzt nicht. Mhm. Also ich war nicht wohlgenährt, als ich da rauskam. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die ich nach dem jeweiligen Ausscheiden gesehen habe, die hatten jetzt auch alle eher Hunger.
Gab es Situationen in dieser Zeit, die dir richtig Angst gemacht haben? Oder war es mehr so ein zehrendes Durchhalten?
Ja, ich habe mich, also Angst, ich hab mich verletzt am dritten Tag, glaube ich, bereits habe ich mir den Finger geschnitten, auch relativ doll. Und da habe ich schon eine dolle Sorge gehabt, dass das erstens bedeutet, dass ich gehen muss, aber dass das zweitens vor allen Dingen sich entzündet, ne? Weil das ist da einfach, also du bist halt in konstanter Feuchtigkeit, das heilt halt nichts. Ne? Es ist einfach, alles ist dreckig, alles ist feucht. Also das, was die Haut braucht, damit Wunden sich schließen, das ist halt irgendwie nicht da.
In Folge 4 von Seven vs. Wild sieht man, wie Janine sich wirklich ordentlich in den Finger geschnitten hat. Und eins muss man sagen, dafür, wie heikel und potenziell gefährlich diese Situation war, ist sie ganz schön cool geblieben.
Ich hab mich geschnitten.
Scheiße.
Ja, ich hab genau das gemacht, was man nicht machen soll. Besser Richtung Körper.
Komm mal, ja. So. Leute, mit dem Messer einfach reingeschnitten.
Ja, aber halt auch mit dem Messer einfach, ne? So
ja,
dumm, ey.
Ja. Aber gut, zum Glück haben wir Desinfektionsmittel hier.
Ich würde es so schnell wie möglich pressen,
ja, okay.
dass es anwächst, dass es zusammenwächst.
Boah, es blutet ja.
Ja.
Total.
So. Es geht darum, dass wir es jetzt so schnell wie möglich wirklich unter Druck setzen. Mhm. Da haben wir dann die Möglichkeit, die Wunde steril zu lassen.
Ja.
Der Mann, den ihr daneben Janine hört, ist ihr Seven vs. Wild Teamkollege Joe Vogel. Der ist Survival-Experte und Biologe und stand dem Team mit seinem umfangreichen Wissen im Dschungel zur Seite.
Da muss ich auch an dieser Stelle Shoutout an den Kollegen Vogel, der da wirklich sehr beruhigend auf mich eingewirkt hat und sich immer ein bisschen fachkundig meinen Finger angeschaut hat und meinte, nee, das geht schon, das geht schon. Da war ich kurz ein bisschen, ich hatte Sorge, weil ich gedacht habe, also ich bin gespannt, was hier passiert und ich bin auch gespannt auf diese Herausforderung, aber ich bin auch nicht bereit, meine Gesundheit zu riskieren, über den Punkt der Belastung und Überlastung vielleicht auch hinaus. So eine richtige Angstsituation nicht, dafür waren wir einfach auch zu viele. Also diese, man gewöhnt sich extrem schnell an die Situation konstanter Gefahr, weil sie nicht mehr präsent ist. Mhm. Nicht, dass man so tut, als wäre sie nicht da, aber ich glaube, wenn man in stetiger Angst da durchläuft, das kann nicht gut gehen. Nee, das hältst du nicht aus. Das macht auch der Körper irgendwann dicht. Ich glaube, es ist also zumindest bei meinem Körper eine oder bei meinem Gehirn eine Schutzfunktion zu sagen, wenn ich mir die ganze Zeit vorstelle, was hier alles sonst noch lebt und kreucht und fleucht, dann kann ich nach Hause fahren. Sehr respektvoll vor dem Umfeld und der Umwelt, in der man sich da bewegt. Aber Angst hätte ich da als sehr schlechten Begleiter empfunden.
In welchen Momenten jetzt hier zurück in deinem warmen, muckeligen Kölner Zuhause denkst du noch daran zurück?
Oh, du, tatsächlich fühlt sich das ein bisschen an wie so ein anderes Leben. Das hat es aber auch schon 3 Tage, nachdem ich wieder zu Hause war. Also das so sehr ich da in dieser Situation die ganze Zeit dachte, das ist jetzt mein Leben, das wird nie wieder anders. Ich habe das Gefühl, das bleibt jetzt für immer so. Und die Tage so langsam vergangen sind, so krass schnell war ich zurück in der Welt. So, und was ich total genossen habe, war und überhaupt nicht vermisst habe, war diese 14 Tage ohne Telefon. Mhm. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war natürlich irgendwie der Kontakt zu meinen liebsten Menschen und zu hören, wie es denen geht und auch mitzuteilen, dass es mir gut geht. Aber abgesehen davon, das war so, ich habe danach richtig lange hinausgezögert, dieses Telefon zu was anderem zu benutzen als zum Zurückmelden zu Hause und habe das wirklich so auf meinem Zimmer gelassen, weil ich dachte, ich will noch nicht wieder zurück.
Und man weiß, wie schnell man wieder reingesogen wird.
Ich will nicht Instagram, ich will nicht E-Mail, will ich alles gar nicht. Und diese Entschleunigung, die da passiert und dieses Zurückgeworfenwerden auf die Tatsache, dass dein Tagesablauf darin besteht, dein Überleben zu sichern. Mhm. Habe ich was zu essen? Habe ich was zu trinken? Bin ich trocken? Bin ich einigermaßen trocken? Bin ich warm? Und habe ich einen sicheren Schlafplatz? Und das nimmt den ganzen Tag ein. Und das macht recht viel so mit, wie wichtig ist eigentlich all das, was ich hier die ganze Zeit so mache und von dem ich denke, dass es wunders, was für eine Bedeutung hat und irre relevant ist. Und unter welchen Gegebenheiten kann ich das, schaffe ich das eigentlich trotzdem zu existieren? Und wie, und diese, die Wertschätzung für nach Hause kommen, eine Tür aufschließen und sich auf eine Couch setzen oder so und nicht darüber nachzudenken, dass ich jetzt Feuerholz sammeln muss und dass ich gucken muss, dass meine Socken trocken werden. Und das ist ja selbst auch noch, also wirklich ein High-End-Luxusproblem in der Situation, kämpfen Menschen mit ganz anderen Themen, was passiert, wenn die krank werden und sowas. Mhm. Das sind alles so Sachen, da war ja für uns irgendwie für gesorgt. Aber das ist eher so das, was bleibt, dass so der Blick auf das eigene Wichtige und wie wichtig das eigentlich ist, dass das so ein bisschen gerade gerückt wird.
Wir haben jetzt schon eine gute Stunde gesprochen fast und ich habe eigentlich Jesus. Immer noch Entweder-Oder-Fragen dabei.
Hau rein.
Ja, komm, dann gehen wir die jetzt noch durch. Es ist, ja, wir machen die rasante Variante. Entscheidungen schnell fällen oder aufschieben?
Schnell.
König der Löwen oder Starlight Express?
Starlight Express.
Oh, okay. Telefonieren oder Sprachnachricht?
Telefonieren.
Kölsch oder alt?
Kölsch.
Dünne oder dicke Pommes?
Dicke.
Was fällt dir leichter, Kraftsport oder Ausdauersport?
Was ist denn Tanzen?
Stimmt, ist fies.
Es ist, glaube ich, es ist ein Kraftausdauersport tatsächlich.
Du kannst einen Joker ziehen, aber du hast nur einen.
Okay, das ist mein Joker, weil es ist quasi beides.
Was macht mehr Spaß, Hobbyhorsing oder echte Pferde reiten?
Echte Pferde reiten.
Aber aus irgendeinem Grund kennst du dich mit Hobbyhorsing
ja.
aus.
Ja. Kennst du die neueste Perversion? Hobby-Dogging?
Nein.
Nein?
Moment, ist man da der Hund oder tut man
das? Nee, man hat eine Leine, an der kein Hund dran ist.
Oh.
Das ist diese Leine, die kennen wir aus... Kennen
die so ein Draht hat?
Ja. So, können wir kurz... Nein, sprechen wir jetzt nicht drüber, aber what the... Dankeschön.
Okay.
Also, echte Pferde, bitte, danke.
Als Kölnerin im Karneval flüchten oder komplett eintauchen?
Oh, nee, wenn ich mich entscheiden muss, dann eher flüchten.
Wirklich?
Mhm. Ich mache wahnsinnig gerne 2 Tage und die auch full on, aber 5 schaffe ich nicht. Und wenn ich sagen muss, entweder oder, dann wäre ich lieber weg.
Aber das heißt, in den 2 Tagen, wie wird es 2026?
Oh, ich mache Weiberfasnacht wahnsinnig gerne in der Südstadt, aber in so den kleinen Kneipen, die in so 4 Straßen weiter, wo man nicht Karten kaufen muss und nicht anstehen muss. Und dann brauche ich Freitag Pause und samstags ist Rhythmusgymnastik, Karnevalsparty, Karnevalssport, da gehe ich noch hin und dann brauche ich Pause.
Social Media Verbot für unter 16-Jährige, dafür oder dagegen? War zuletzt ja immer wieder in der Diskussion.
Ja, ich weiß, ich finde Verbote total drastisch, aber wenn ich jetzt ganz simpel sagen muss, entweder oder, dann würde ich tatsächlich sogar sagen, ja, dann wäre ich eher für ein Verbot, wobei ich Verbot nicht, sondern Regularien wichtig finde. Ich weiß, wie schwer es zu regulieren ist und es ist ein riesengroßes Thema, da reinzugehen, aber mit dem, ich finde auch gerade mit dem, was so aktuell beobachte, was auf welche Einflüsse diese Plattformen wahnsinnig gewieft nutzen und welche leider nicht und wo wofür sie maßgeblich gehe und teilweise auch einfach missbraucht werden. Dafür ist der Konsument und die Konsumentin übrigens auch über 16, glaube ich, an vielen Stellen nicht geschult genug. Also selbst ich check die Muster manchmal nicht oder sehr, sehr spät. Und obwohl ich in dieser komischen Medienbubble bin und der Missbrauch von Social Media und das, was es mit den Menschen macht, die es zu konsumieren, die es aber auch selber bespielen. Und wie viel Raum das einnimmt in so einem krass jungen Leben, finde ich echt schwierig zu sehen, auch wie ich da drin versacke und versacken kann und was das mit meiner mentalen Gesundheit, mit meiner Laune und allem macht. Das ist uns, glaube ich, allen gar nicht klar, was ist, wie giftig das ist, was da passiert. So, und wir verbieten Rauchen unter 16 auch, was auch giftig ist. So, und Eigenverantwortlichkeit im Umgang damit, die haben, glaube ich, die wenigsten, weil das sich so schön eingeschlichen hat. Und weil, ich steig mal in die Bahn ein, jeder, an dem du vorbeigehst, hat sein Handy in der Hand. Jeder.
Das ist so ein Reflex, um so Lippen zu füllen. So.
Und ich hab mir das irgendwann angewöhnt, dass ich, wenn ich in einem Café sitze, alleine und auf jemanden warte, dass ich nicht mein Handy rausnehme. Mhm. Dass wenn mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin oder mein Mensch, mit dem ich essen gehe, aufs Klo geht, dass ich nicht das Handy raushole. Und das musste ich mir aber angewöhnen. Weil ich auch 3 Stunden Doomscrollen zu Hause konnte. Und und das passiert mir auch heute noch, ne? Ich will jetzt nicht so tun, als wäre, wenn ich in die Bahn einsteige und ich brauche mal wieder 18 Stunden von Köln nach Berlin, dann willst du nicht meine Instagram-Bildschirmzeit sehen. Und gleichzeitig steige ich hinterher aus und denke mir, mein Hirn ist Matsch. Es geht mir schlecht. Es macht was mit meinem Körperbild, es macht was mit meinem Selbstwert, es macht was mit meiner Wut, es macht was mit meiner Unglaublichkeit,
mit oder?
Allem. Ja. Auch dieses so. Und ich war jetzt gestern in der Buchhandlung und habe mir 3 Bücher gekauft und da gestern Abend auf der Couch und ich bin jetzt gerade relativ lang arbeiten gewesen und bin jetzt das erste Mal irgendwie wieder zu Hause seit einer Zeit. Ich habe gestern Abend auf der Couch gelegen und habe ein Buch angefangen und habe gemerkt, krass, ich habe glaube ich seit einem halben Jahr nicht mehr einfach nur, also nicht Sachbuchartikel oder Zeitungsartikel oder auf dem Handy so, sondern ein Buch in der Hand mit Seiten zum Umblättern und habe gedacht, wie geil.
Und wenn wir nochmal zurückkommen auf diese neuen Regelungen für Social-Media-Plattformen, das hat ja Australien per Gesetz eingeführt, dass die unter 16 nicht zugänglich sein sollen, auch YouTube, TikTok und so weiter. Und die EU und einzelne EU-Länder beobachten das sehr aufmerksam. Ich habe mich gefragt und frag dich das jetzt, weil du eine Tochter hast, die so gerade über die Grenze, glaube ich, ist über diese Altersgrenze. Wie vermittelt man das Jugendlichen, die das alles schon mal kennengelernt haben, die da ihre Accounts pflegen und auf einmal nicht mehr rein dürfen?
Also ich glaube, im Fall meiner Tochter ist der große Vorteil, dass die, dass sie und auch ihr ganzer sozialer Kreis, ihre Freundinnen und Freunde, die sind alle recht spät an Social Media herangeführt worden. Es sind, die meisten kommen aus sogenannten Montessori-Schulen. Da ist sowieso ein anderer Umgang mit Medien auch gewünscht. Also zumindest an der Schule, an der meine Tochter war gab es gar keine Diskussion, ob es in der Grundschule Handys gibt. Die gibt's nicht. So, die Kinder hatten keine Smartphones sowieso schon mal nicht, hatten aber auch keine Mobiltelefone überhaupt. Ist natürlich auch ein Luxus von einer Wohlstandsbubble, in der man aufwächst. Ne? Das ist jetzt auch zu sagen, nee, wir verzichten da drauf. Es gibt Schulen, in denen WhatsApp-Gruppen in der ersten Klasse obligatorisch sind, weil darüber die Kinder informiert werden, was ich übrigens ein absolutes Unding finde, dass du bestimmte mobile Endgeräte brauchst, damit du an der normalen Kommunikation irgendwie für den Schulalltag deines Kindes teilnehmen kannst. Finde ich eine Frechheit. Das heißt, wir haben, sie hat glaube ich mit 13 ihr erstes Telefon bekommen. Und natürlich ist das ein Smartphone, aber bis sie 15 war zum Beispiel Social Media überhaupt kein Thema. So,
also du hast das quasi selber eingeführt?
Ja, es war bei uns einfach so, dass wir gesagt haben, okay, also die erste Plattform, die zugänglich ist, ist YouTube. Und die zugänglich war für sie und dass wir das aber, also sowohl wir das doll begleitet haben über Gespräche, also wirklich über Austausch, magst du mir zeigen, was du guckst? Das war in ihrem Fall, war das auch, ich habe früher wahnsinnig viel gebacken, meine Tochter hat den gleichen Spleen und backt total gerne und die hat sich unglaublich viele Backvideos angeguckt. Und dann haben wir uns YouTube-Rezepte angeguckt und haben zusammen gebacken. Und dann hat sie mir Tanzvideos gezeigt, die sie sich bei YouTube anguckt, weil sie leidenschaftlich gerne tanzt. Und mein Plädoyer ist der gemeinsame Konsum dieser Inhalte. Also begleitet man sein Kind, man nimmt es. Wenn ich mit meinem kleinen Kind an einen neuen Ort gehe, nehme ich das an die Hand und gehe mit dem da rein und zeige dem diesen Raum. Und ich glaube, dass es im Internet nicht viel anders ist. Zu welchem Zeitpunkt auch immer man da reingehen muss, will oder kann. Dieses Kind, weißt du, am Phantasialand gibt es das ja auch nicht vorne an der Tür ab und sagt, so viel Spaß, Marvin,
in der Dennis. Achterbahn.
Genau, die nächsten 6 Stunden kannst du hier machen, was du willst. Die Mami kommt dich nachher wieder abholen. Dann kriegst du nach 6 Stunden traumatisiertes, blutendes Kind zurück und weißt nicht, wo ist denn das jetzt passiert. So. Das würdest du ja im Internet auch nicht mehr. Also das machst du im Phantasialand auch nicht. Im Internet ist ja quasi Phantasialand in XXL mit 1000 Abbiegungen, hinter denen Trauma lauert, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann da zu sagen, okay, komm, ich nehme dich mit, wir gucken Sachen gemeinsam an. Was sich übrigens irgendwann umkehrt, weil irgendwann kommen die und zeigen uns Sachen. Also ich habe jetzt schon Dinge, die sie mir zeigt.
Und erklärt.
Und irgendwelche Apps, irgendwelche Textbearbeitungsprogramme und was weiß ich nicht was, wo sie mir erklärt, wie die funktionieren oder wo wir gemeinsam versuchen rauszufinden, wie die funktionieren, ohne wahnsinnig zu werden. So, das ist genau so ein neuer Raum. Und den muss man doch gemeinsam erkunden. Da lässt du doch ein Kind nicht einfach unbeaufsichtigt drin rumrennen, schon gar nicht, wenn du nicht weißt, wo welcher creepige Inhalt und oder Sender des Inhalts irgendwo steht und was auch immer mit diesem Kind passiert. Und deswegen glaube ich, es gibt einfach in der Videothek gab es früher einen Raum, da waren die Filme ab 18, da bist du vorher nicht reingegangen, du durftest trotzdem in die Videothek. Schaffst du das, Zugänge peu à peu freizugeben, das kannst du quasi selber steuern, also welche Seiten sind freigegeben, so haben wir das damals gemacht, mit welche Bereiche von YouTube es gibt, wir konnten auf ihrem Ding irgendwie so eine Kindersicherungsgeschichte einstellen, diese Seiten gehen nicht und so. Und trotzdem glaube ich, muss man dabei sein. Man muss das begleiten. Und man muss diesen Raum gemeinsam entdecken, weil ganz ehrlich, keiner von uns kennt den ganz. Niemand kennt das Internet.
Ja.
So, wir kennen alle irgendwie kleine Nischen, in denen wir uns bewegen. Und wir wissen nicht, in welchen Nischen unsere Kinder rumspringen, wenn wir mit denen nicht mitgehen. Und
gleichzeitig kannst du das ja nicht auf Dauer. Ne? Also selbst ich hatte das in den Nullerjahren, das Internet erkunden, dass du auf einmal in Chatrooms landest und denkst, was schreiben diese Leute jetzt gerade? Und dann ist natürlich eine Stärke, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Mama, ich habe gerade was Komisches gelesen oder gesehen.
Aber ich glaube, das ist ja genau, also ich meine, du gehst ja dann auch mit deiner 35-jährigen Tochter nicht mehr Hand in Hand durchs Phantasialand. Ja. Und da sind mittlerweile auch 40 neue Achterbahnen gebaut worden. Aber die Tatsache, dass man da gemeinsam mal durchgelaufen ist und dann sagt, okay, und jetzt kannst du da alleine hinlaufen und jetzt machst du das alleine. Genau wie jeder andere Weg, den dein Kind zurücklegt, irgendwann alleine gegangen wird. Und dann kann es sein, dass es Umwege nimmt oder dann kann es auch sein, dass es sich verläuft. Dann ist aber, glaube ich, die Basis dafür geschaffen, in den Austausch zu gehen und eine Verwirrung oder eine Irritation oder auch eine Angst oder eine Sorge oder irgend oder eine Scham zu teilen und dann gemeinsam hinzugucken. Anstatt zu sagen, so ja, die sitzt ja auf der Couch, wenn die im Internet surft, da kann der ja nichts passieren. Das ist halt einfach Bullshit. Mhm. Da kann teilweise mehr passieren, als wenn du die alleine zum Bäcker laufen lässt. So. Mhm. Du kannst die Internettür nicht abschließen. Es geht nicht. So. Ja. Und du wirst auch nicht in jedem Internetcafé deinen Personalausweis zeigen müssen. Und du kannst auch natürlich auf dem Account des Handys deiner Tochter einstellen, dass sie noch nicht 16 ist und dass sie Instagram nicht runterladen darf. Es wird Mittel und Wege geben. Vielleicht ist manchmal auch ein Verbot der erste Weg, um danach irgendwie eine andere Lösung zu finden. Ich weiß es nicht, aber eine Begleitung fände ich eigentlich mandatory.
Mhm. Amen. Die letzte Entweder-Oder-Frage, die ich hier habe und die für mich
gut, dass wir das kurz gemacht haben.
Danke, ja. Nee, aber es ist ja ein wichtiges Thema und ich muss die ganze Zeit an dich in dem Maisfeld denken, wo die einzige Sorge der Bauer war, der einen erwischt. Das sind ja wirklich andere Zeiten. Und eine Frage, die ich bei Entweder-Oder habe, die hatte ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf, weil ich gedacht habe, ist für mich fast wie eine Leitfrage für diese Begegnung. Und die ist, was ist dir wichtiger, Sicherheit oder Freiheit?
Freiheit.
Ich war mir auch relativ sicher, dass diese Antwort kommt inzwischen. Aber ich finde es schön, dass ich vermute, dass gerade auch die Leute, die uns zugehört haben, mitgeraten haben und dass das jetzt so im Gespräch rausgekommen ist, weil wir so viele Punkte hatten, an denen man das gemerkt hat.
Ja, doch, Freiheit.
Schön.
Ja.
Ich bin gespannt, richtig gespannt, was wir davon mitbekommen, wie du diese Freiheit auskostest und gestaltest und nimmst in den nächsten Jahren. Danke, dass du hier warst, Janine.
Hey, vielen Dank für die Einladung.
Das war eine gute Stunde mit Janine Michaelsen. Und genau so soll es dieses Jahr weitergehen. Ab sofort gibt es wieder alle zwei Wochen neue Folgen. Wir hören uns jeden zweiten Mittwoch. Und ich sage das so direkt nochmal, weil mein Team und ich aus den letzten Jahren wissen, nach so etwas längeren Pausen dauert es oft eine Weile, bis sich rumspricht, dass wir wieder da sind. Also, falls ihr jemanden kennt, der auch gerne Deutschland 3000 oder so generell Interview-Podcasts hört, jetzt wäre der perfekte Moment, diese Folge zu teilen. Gerade in den ersten Wochen macht das echt einen Unterschied für uns. Zumal unsere Pause ja einen Grund hatte. Wir haben die Zeit genutzt, um einige richtig aufregende Sachen für dieses Jahr vorzubereiten. Ab jetzt gibt es nach und nach Neuigkeiten und ich kann es kaum erwarten, die hier zu verkünden. News Nummer 1, und die ist besonders für alle im Süden von Deutschland: Am 7. Mai trete ich live beim ARD Podcast Festival in Nürnberg auf. Mein Gast wird Mirella Pretschek sein, YouTube-Star, Reality-Show-Nerd, Puzzle-Queen und wirklich ein absoluter Premium-Gast. Ich freue mich riesig auf sie und natürlich auch darauf, einige von euch dann in Nürnberg zu treffen. Falls ihr Bock habt, dann findet ihr den Link mit allen Infos in den Shownotes. Und da gibt es wie immer auch einen Hörtipp aus dem ARD-Netzwerk. Dieses Mal ist das Große Geschichten. Das ist eine Hörspielreihe für Literaturbegeisterte in der ARD-Audiothek. Regelmäßig droppen da mehrteilige Buchvertonungen von Klassikern wie Rainer Maria Rilke oder Siegfried Lenz bis hin zu wegweisenden Gegenwartsromanen von Autorinnen wie Mariana Lecki oder Elena Ferrante. Und die werden nicht nur vorgelesen, sondern richtig inszeniert. Quasi Kino für die Ohren. Den Link dazu gibt's, wie gesagt, in den Shownotes. Mein Name ist Eva Schulz und ich freue mich auf euch in zwei Wochen wieder hier im Deutschland 3000 Feed. Bis dahin, macht's gut! An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.